Einen wunderschönen und frischen Sabbatmorgen alle hier im Saal und auch alle, die zu Hause zuschauen. Ich lade euch ein, dass wir drei Verse lesen aus dem letzten Kapitel der Bibel. Offenbarung Kapitel 22, Vers 7. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Vers 12. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, bald, Herr Jesus. In diesen drei Versen lesen wir dreimal einen bestimmten kurzen Satz. Ich komme bald. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Und er ist immer noch nicht gekommen. Seit 2000 Jahren wartet seine Gemeinde, dass er kommt. Wir schreiben jetzt das Jahr 2022. Kann sich jemand von euch vorstellen, dass in den nächsten 2000 Jahren, das heißt im Jahr 4022, immer noch die Gemeinde da sitzt und auf Jesus wartet? Kann sich das jemand vorstellen? Ich auch nicht. Kann sich jemand von euch vorstellen, dass in den nächsten 200 Jahren die Gemeinde noch da sitzt und wartet? Vielleicht. Denn die Pioniere der Adventgemeinde vor bald 180 Jahren haben auch nicht gedacht, dass wir im Jahr 2022 noch da sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass in 20 Jahren die Adventgemeinde Kramerstraße immer noch da sitzt und wartet? Vielleicht. Hätte uns jemand diese Frage gestellt, als wir diese Kapelle gebaut und eingeweiht hatten? Was hätten wir damals gesagt? Das sind jetzt 45 Jahre, dass wir in der neuen Kapelle sind. Ich muss gar nicht fragen, ob wir erwarten, dass wir in 2 Jahren noch hier sind. Da werde ich, die meisten würden sagen, ja sicher oder wahrscheinlich schon. Zum Glück ist die Wiederkunft Jesu nicht davon abhängig, was wir Menschen meinen. Im Gegenteil, Jesus sagt, ich komme dann, wenn ihr es nicht meint. Jesus kommt zu einer Stunde, die Gott bestimmt hat und nicht wir. 2000 Jahre. Der Apostel Paulus hat sich auch nicht vorstellen können, dass es so lange dauern wird. Wenn er sagt, wie die wir leben, wenn er wiederkommt, wir werden verwandelt werden. Er hat damit gerechnet, dass Jesus noch zu seiner Lebzeit kommt. Und nun sind 2000 Jahre vergangen. Und wir sind immer noch auf dieser Erde. In der Offenbarung Kapitel 18 steht, dass es noch vor der Wiederkunft Jesu eine Zeit kommt, da die ganze Erde, die ganze Welt erleuchtet sein wird von der Adventbotschaft. Ganz konkret, dass Babylon gefallen ist. Ist das schon passiert? Ich glaube nicht. Was meint ihr? Wenn es an uns liegen würde, mit dieser Botschaft die ganze Erde zu erreichen, würden überhaupt 2000 Jahre reichen? Ich glaube nicht. Wenn man am Stauffacher etwa 300 Meter von hier die Passanten fragen würde, wo ist die Adventgemeinde? Meint ihr, wie viel von diesen Leuten, 300 Meter von hier, würden wissen, dort an der Kramerstraße? Und da frage ich gar nicht nach der Botschaft. Ich frage nur, ob die Leute Ahnung haben, dass es überhaupt eine Adventgemeinde gibt. Was können wir tun? Zürich ist also noch nicht erleuchtet. Was sollen wir tun? Mehr Bücher verteilen, von Haus zu Haus gehen, mehr evangelisieren, mehr Fernsehsendungen machen. Natürlich, das können wir tun. Aber der Herr sagt, nicht durch eure Macht und Kraft, sondern durch meinen Heiligen Geist wird es geschehen. Nicht durch unsere Arbeit, nicht durch unsere Anstrengungen, obwohl die auch nötig sind, sondern durch den Geist Gottes. Das heißt, das Erste, was wir tun können und tun sollen, ist um den Heiligen Geist bitten. Denn nur der Heilige Geist und niemand andere kann uns und die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Das Wort bald an und für sich ist auch interessant. Jesus sagt, ich komme bald. Und in der Bibel wird bei verschiedenen Gelegenheiten das Wort bald gebraucht. Beim letzten Abendmahl sagt Jesus zu Judas, was du tun willst, das tu bald. Er hätte genauso sagen können, was du tun willst, mach es schnell. Es hat keine paar Sekunden gedauert. Judas ist aufgestanden und rausgegangen. Der Prophet Maleachi prophezeit das Kommen des Messias und sagt, bald kommt der Herr zu seinem Tempel. Und wie lange hat es gedauert? 400 Jahre. Und Jesus sagt, ich komme bald. Und es sind 2000 Jahre vergangen. 2 Sekunden. Und 2000 Jahre, das ist doch ein Unterschied. Kann es immer noch bald sein? Oder ist bald ein so dehnbarer Begriff? In Google habe ich nachgeschaut, wie das bald auf Griechisch heißt. Denn die Bibel, speziell das Neue Testament, wird auf Griechisch geschrieben. Aussprechen kann ich es nicht, Igora oder sowas. Aber in der Bibel, im griechischen Neuen Testament, steht ein ganz anderes, kurzes Wort. Dort steht Tachu. Auch wenn ich nicht Griechisch kann, kann ich mir vorstellen, was es bedeutet. Tachu. Tacho. Ein Tachometer zeigt die Geschwindigkeit. Es hat also etwas mit der Geschwindigkeit zu tun. Das Wort Tacho, das biblische Wort, kann also nicht nur bald, sondern auch schnell, geschwind, plötzlich, unerwartet, überraschend bedeuten. Oder, wie Jesus sagt, wie ein Dieb in der Nacht. Die alten Griechen hatten einen Gott der Zeit und der hieß Chronos. Chronos ist wieder ein Wort, das uns bekannt vorkommt. Wir haben Chronometer, die die Zeit messen, Sekunden, Minuten, Stunden. Und wir haben Chroniken und Chronologien, die die Jahrhunderte beschreiben. Das alles hat mit unserer Zeit zu tun. Und die alten Griechen, die hatten noch einen zweiten Gott der Zeit. Und der hieß Kairos. Und das war Gott der göttlichen Zeit, die Götter, wenn sie in Gnade bestimmt sind, einfach den Menschen widmen, den Menschen schenken, den Menschen begegnen. Könnte es sein, dass es in der Bibel auch eine menschliche Zeit und eine göttliche Zeit gibt. Dass Jesus, der ja Gottes Sohn und Menschensohn ist, sich in beiden Zeiten bewegen kann. Er kennt die göttliche Zeit und er kennt die menschliche Zeit. Und Jesus braucht sogar beide Begriffe. Und wenn er sagt, ich komme bald, dann kann ich mir vorstellen, denke ich, dann redet er von der göttlichen Zeit. Von der Zeit, die man nicht mit unseren Chronometern oder Chroniken messen kann. Das ist etwas ganz anderes. Aber wenn Jesus von Tag und Stunde redet, dann redet er von der menschlichen Zeit. Denn Tag und Stunde, das sind klare Begriffe, die wir Menschen messen können und bestimmen können. Wenn Jesus also Tag und Stunde sagt, meint er Tag und Stunde in unserer Zeit. Wenn er bald sagt, redet er in einer göttlichen Dimension, in göttlicher Zeit. In Chronos, in unserer Zeit, kann also bald eine schier unendliche Zeit sein. Und in Gottes Kairos ist es ein Augenblick. Das sagt ja auch der Apostel Petrus. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 bis 11. Dort lesen wir 2. Petrus 3, 8 bis 11. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie einige es für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Schon damals, also gab es Menschen in der Gemeinde, die fragten, warum ist Jesus noch nicht gekommen? Warum verzögert er? Und Petrus tröstet sie. Der Herr hat Geduld. Er will, dass alle gerettet werden. Und dann kommt er mit diesem Vergleich. Ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist natürlich keine Umrechnungstabelle. Das will nur sagen, unsere Zeit ist nicht Gottes Zeit. Chronos und Kairos, das sind zwei verschiedene Welten. Gott hat viel Zeit, wir nicht. Wir leben in Chronos, in der beschränkten Zeit unseres menschlichen Lebens. Unsere Tage sind gezählt. Aber Gott ist ewig, ohne Anfang und Ende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt aber Momente im Leben und es gibt auch Momente in der Weltgeschichte, wenn Gottes Kairos unser menschliches Chronos durchschneidet, wenn sich diese zwei Ebenen treffen, aufeinander kommen und Gott in unser Leben oder in die Geschichte eingreift. Und das kann persönlich genauso wie auch weltgeschichtlich sein. In der Geschichte hat Gott dreimal sich der Erde genähert. Er hat einmal unsere Erde erschaffen. Zum zweiten Mal kam auf die Erde in seinem Sohn, der als Mensch geboren wurde. Als Mensch lebte und als Mensch gestorben ist am Kreuz. Und zum dritten Mal wird Jesus wiederkommen mit dem ewigen Reich Gottes. Wir haben kein Datum, an dem Gott die Erde erschaffen hat. Wir wissen nicht, an welchem Tag Jesus geboren wurde. Und wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber genauso ist es auch in unserem persönlichen Leben. Zwei Sachen wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt Und genauso wissen wir nicht, wann wir sterben werden. Ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Aber es gibt gewisse Zeichen, an denen ich das abschätzen kann. Wenn man mit 70 die Treppe nicht so schnell steigen kann, oder ein anderer vielleicht schlecht sieht oder schlecht hört, Probleme mit dem Herzen oder mit der Niere oder mit sowas hat. Was wollen uns solche Zeichen sagen? Das sind auch natürliche Zeichen, die zum Leben gehören. Und sie werden immer mehr. Was will mir das sagen? Mensch, du bist nicht mehr 35. Aber sie sagen mir nicht, wann ich sterben werde. In der Regel wissen wir das nicht. Es gibt Krankheiten, da weiß man, jetzt ist fertig, jetzt ist Schluss. Es gibt auch Tabellen. Es gibt offizielle Tabellen von Lebenserwartungen. Ich hätte nach diesen Tabellen noch knapp 9,5 Jahre zu leben. Aber ich könnte auch 15 Jahre leben und ich kann morgen tot sein. Das heißt, die Zeichen sind gut, aber die Zeichen sagen mir nur, Mensch, du wirst alt und du musst sterben. Und genauso ist es auch mit den Zeichen der Zeit. Wir kennen diese Zeichen der Zeit. Jesus spricht von ihnen. Und er sagt, darum wachet. Die Zeichen sind nicht da, damit wir berechnen können, noch so und so viele Jahre und dann kommt das. Die Zeichen der Zeit sind eigentlich tröstlich. Mit jedem Zeichen der Zeit will uns Jesus sagen, ich habe euch nicht vergessen auf dieser Erde. Auch wenn es 2000 Jahre sind, mein Wort gilt immer noch, ich werde kommen. Die Zeit ist nahe. Und wer offene Augen hat, der sieht, die Zeichen erfüllen sich. Was meint ihr? Haben wir heute mehr Zeichen der Zeit als vor 100 Jahren oder weniger? Ich würde sagen, mehr. Es gibt keine Nachrichten, in denen wir von Krieg und Unglück und Katastrophen hören. Nur, die Menschen sind abgestumpft, man nimmt das gar nicht so ernst. Und Gott will uns aber damit Gelegenheit haben, dass wir nachdenken. Aber nicht nur durch diese Zeichen. Gott begegnet den Menschen auch durch sein Wort, durch sein Gewissen, durch andere Menschen und durch unsere Erfahrungen. Das sind Begegnungen mit Gott, die genauso wie in der Weltgeschichte für uns das bedeuten, dass Gott auf seiner Ewigkeit zu uns in unsere menschliche Beschränktheit kommt, dass er uns begegnet. Es geht nicht um die Zeit und Stunde, es geht um unser Herz. Wenn Jesus vor der Türe unseres Herzens steht und sagt, bitte lass mich hinein. Und das macht Gott nicht nur einmal im Leben. Das kann mehrmals sein. Das kann bei einer Predigt sein oder beim Gebet oder wenn wir sonst etwas erleben, das uns erschüttert. Das sind Momente, wenn wir uns entscheiden müssen. Beim Judas wissen wir, die letzte Gelegenheit, die er hatte, sich zu entscheiden, war beim letzten Abendmahl. Er konnte sich noch entscheiden. Er entschied sich gegen Jesus, weil der Teufel in seinem Herzen war. Auch wir haben Momente, in denen wir uns entscheiden müssen. Und keiner von uns weiß, wann es zum letzten Mal sein wird. Ich möchte ein Erlebnis erzählen, das für die meisten von uns eigentlich eine lange Geschichte ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch aus eigener Erfahrung an das Jahr 1968 erinnern können. Das war die Zeit, als im Westen es Jugendunruhen gab, in Berlin und in Paris. Und in Zürich gab es Globuskrawalle. Für die Älteren ein Begriff. Ich war damals genau 25 Jahre alt und lebte in der damaligen Tschechoslowakei. Zuerst noch einige Jahre im Zweiten Weltkrieg, dann kam die Befreiung und dann seit dem kommunistischen Putsch 1948 20 Jahre in einem totalitären Staat. Die Partei und Regierung, die passten auf alles auf und auf jeden Einzelnen, regelten alles, wo man arbeiten kann und darf, ob man studieren darf oder irgendwo reisen will. Für alles brauchte es mehrere Stempel. Zustimmung von der Partei, von der Gewerkschaft, von der Regierung. Ins Ausland zu reisen, war es fast unmöglich. In den Zeitschriften gab es immer nur eine Meinung. Es gab nur die zensurierten parteitreuen Zeitungen und Zeitschriften. Westliche Radiosender wurden durch eigene Störsender gestört. Man konnte das nicht hören. Alles war unter Kontrolle. Und jetzt kam 1968, der Prager Frühling. Einige Leute in der Partei und Regierung haben gewechselt, weil sie gemerkt haben, die Stimmung ist jetzt eine andere. Dubček kam und langsam durfte man offen reden. Ein neuer Wind kam ins Radio und ins Fernsehen, in die Zeitungen. Verschiedene früh verbotene Freiheiten standen jetzt offen. Das war ein riesiger Aufbruch. Die Begeisterung war groß, alle freuten sich. Nur einer hatte keine Freude daran. Das war der Herr im Kreml. Damals hieß er nicht Wladimir Putin, damals war es der Genosse Brezhnev. Und er wusste ganz genau, wenn er diese Freiheitsbewegung laufen lässt, dann kommen die anderen Ostblockländer nach. Und dann ist Schluss mit der Herrschaft der Sowjetunion über Osteuropa. Das war die geopolitische Stimmung damals, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und so wurden wiederholt die tschechischen Führer ermahnt von Brezhnev und den anderen Genossen. Genossen, ihr müsst aufpassen, das ist gefährlich, was ihr da macht. Das gibt Kapitalismus geben und Imperialismus und so weiter. Damals glaubten wir, ja, das sind nur Drohgebärden. Viele westliche Touristen kamen damals nach Prag, auch Adventisten, die am Sabbat in die Gemeinde kamen. Übrigens, eine von den alten Freundschaften von damals, der war damals in Prag, war Christian Schäffler. Einige kennen ihn aus Basel. So kamen die Leute, kamen auch Deutsche, die mit dem Auto kamen. Und die Panzerkolonnen Ende der Grenze sahen, denn auch damals, da passierten große Manöver rund um die Grenze. Und die Touristen fragten uns, habt ihr keine Angst? Nein, warum? Ja, die Russen werden euch überfallen. Sie stehen schon an der Grenze. Seht ihr das nicht? Und wir sahen es nicht. Besser gesagt, wir wollten es nicht sehen. Wir glaubten fest, das würden sich die Russen nicht gefallen. Die wollen uns nur Angst machen. Eine Parallele zum Jahr 2022. Inzwischen wurde auf beiden Seiten verhandelt. Hart verhandelt, aber verhandelt. Zum letzten Mal über ein Wochenende im August 68 an der slowakisch-sowjetischen Grenze. Die letzte Ermahnung, die letzte Umarmung unter den Genossen, der letzte Bruderkuss unter den Genossen. Und zwei Tage später, in der Nacht auf den Dienstag, erwachten wir mit der Nachricht, die Russen haben uns überfallen. Wir sind besetzt. Es war ein Schock. Wie Diebe in der Nacht kamen sie mit Hunderttausenden Soldaten. Und gezielt besetzten sie die Regierungs- und Parteigebäude in Prag, entführten die wichtigsten Politiker und flogen sie nach Moskau. Sie wurde dort gefangen und sie wurden freigelassen, nachdem sie einen Kapitulationsvertrag unterschrieben haben, dass es die weitere Entwicklung in der Tschechoslowakei nach dem russischen Wunsch weitergehen wird. Das war das Ende des Prager Frühlings für die nächsten 20 Jahre. Ein Traum war zu Ende. Es ist etwas anderes, wenn man in den Nachrichten etwas hört, dass irgendwo etwas stattfindet, oder wenn man es selber erlebt. Und ich denke heute auch an unsere ukrainischen Geschwister, die heute auch unter uns sind. Man kann sich nicht vorstellen, was sie dort in den Kriegsgebieten erlebt haben und ihre Verwandten erleben. Und die Angst und die Ungewissheit, wie geht's weiter? Und meine Geschichte ist jetzt eine alte, fast vergessene Geschichte. Solange ich lebe, kann ich es, glaube ich, zum ersten Mal habe ich es erzählt, da und zum letzten Mal. Und dann ist es vergessen. Aber diese Geschichte wiederholt sich immer wieder. Vor 100 Jahren hat Erasmus von Rotterdam geschrieben, kein Mensch auf der Welt will Krieg. Alle wollen doch im Frieden leben. Aber es finden sich leider immer wieder einige Verrückte, die an der Macht sitzen und die fähig sind, ganze Völker in den Krieg zu stürzen. Das ist die menschliche Geschichte. Die wird erst dann beendet sein, wenn Jesus wiederkommt mit seinem Reich. Und darum sagt Jesus, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Er ist kein Dieb. Wie ein Dieb kommen die Ereignisse. Wir haben noch ein letztes Zeichen. Und zwar das Zeichen, das sich lohnt, näher anzuschauen. Jesus sagt in Matthäus 24, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Der entscheidende Moment, der über Leben und Tod entschieden hat, war aber nicht die Stunde, in der es zu regnen begann. Und die Sintflut kam. Die entscheidende Stunde war eine Woche vorher, als Noah hineinging und Gott die Türe zuschloss. Niemand hat es gemerkt. Vielleicht nicht einmal Noah selbst. Niemand hat vorher gewusst, wann dieser Moment kommt. Solange die Tür offen stand, wurden alle eingeladen, hineinzukommen. 120 Jahre predigte nur und die Menschen lachten ihn aus. Und dann war es zu spät. Genauso ist es heute und wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Der entscheidende Moment ist nicht die Stunde, wenn Jesus sichtbar erscheint. Die entscheidende Stunde ist die Stunde, wenn die Türe der Gnade geschlossen wird. Im Leben von jedem von uns ist die Türe offen. Niemand weiß, wie lang. Am Schluss der Geschichte werden wir es auch nicht merken, wenn die Gnadenzeit aufhört und der Letzte versiegelt ist. Aber jetzt steht noch Jesus vor der Türe und bittet und klopft an, lass mich hinein, solange das offen steht. Und wir sehen die Zeichen, die uns zeigen, es kommt und es kommt immer schneller. Und was macht die Gemeinde? Die Gemeinde schläft, wenn ich das brutal sage. Ich schlafe und du schläfst. Wisst ihr, dass auch das ein Zeichen der Zeit ist? Denn Jesus vergleicht seine Gemeinde zur Zeit seiner Wiederkunft mit den 10 Jungfrauen. Wie viele von den 10 Jungfrauen haben geschlafen? Alle zehn haben geschlafen. Bis der laute Ruf kam, Bräutigam kommt, dann sind sie schnell aufgestanden. Nicht alle waren parat. Sie waren jetzt wach. Aber bei denen, die kein Öl in den Lampen hatten, hat es nichts genützt. Wann bin ich bereit für die Wiederkunft Christi? Heute ist die angenehme Zeit, sagt die Bibel. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, das gilt für mich genauso wie für dich. Wenn ich seine Stimme höre, soll ich mein Herz nicht verstocken, sondern zu Jesus kommen. Nicht meinen, wir haben den Platz im Himmel sicher, wir sind Adventisten. Nein, wir sind nicht besser als andere Menschen. Ich bin genauso sündig wie jeder andere. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist die einzige Bitte, die zu Jesus führt. Jesus, mein ganzes Leben bringen. Ich weiß, es ist ein sündiges Leben. Und Jesus schenkt mir ein neues. Er sagt, wer mich einlädt, zu dem komme ich rein. Jesus im Herzen. Das ist ein wunderbares Bild, aber was heißt das? Jesus im Herzen. Dass ich ihn einlade und dass ich mit ihm lebe. Dass Jesus für mich die wichtigste Person im Leben ist. Jesus sagt es auch ganz krass. Er sagt, wer seinen Vater nicht lieber hat als mich, ist meiner nicht wert. Das gilt auch für uns. Jesus möchte nicht irgendeinen Platz in der Wohnung haben. Jesus möchte voll in unserem Herz sein. Wenn wir ihm erlauben, unser Leben zu bestimmen, wenn wir auf ihn hören, wenn wir ihm erlauben, unseren Charakter zu verändern, zu seinem Bild, zu seiner Ehre, dann macht er das. Selber kann ich das nicht machen. Ich kann mich nicht vorbereiten. Ich kann nur Gott erlauben und Gott bitten, dass er seinen Heiligen Geist schenkt. Jesus sagt, und das ist sein letztes Wort in der Bibel, ja, ich komme bald. Was antwortet die Gemeinde? Ja. Komm, Herr Jesus. Warum sagt sie nicht, komm bald, Herr Jesus? Einerseits denke ich, wenn wir als Menschen bald sagen, ist das ein anderes Bald als das, was Jesus meint. Und zum zweiten Mal, wäre es nicht möglich, dass das ein realistisches Bild von der Gemeinde ist. Wir alle glauben, freuen und wünschen uns, dass Jesus kommt. Aber wer von uns oder wann glauben, hoffen und wünschen wir, dass Jesus wirklich bald kommt? Oder haben wir eher Angst, dass er zu bald kommen könnte? ich komme bald. Denken wir darüber nach. Lassen wir Jesus in uns wirken. Dann werden wir nicht überrascht sein. Ich war damals überrascht sein, vor 54 Jahren. Das möchte man nicht mehr erleben. Und ich möchte, dass wir auch nicht nur für irdische Ereignisse, sondern auch für die größte Verheißung Jesu vorbereitet sind. Komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.